Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Na moin zusammen.
Moin moin.
Ich höre mal bla bla, aber das singt ja nicht, oder?
Ich weiß nicht, ich war gerade mit dem knackenden Wirbel hier hinten. Ah, jetzt knackt es ja nicht so schön. Der Mikrofonarm knackt immer so schön, als hätte man was Medizinisches gemacht, finde ich.
Ja, oder? So eingerenkt, ja, wie beim Chiropraktiker. Ja, danke, jetzt geht's schon viel besser. Obwohl, ich spüre meinen linken Arm nicht mehr.
Genau, ich glaube.
Was hängt denn da? Ach, das ist mein Arm. Lustig.
Du bist ganz schön.
Kennst du das, wenn du auf dem Arm einpennst und dann der eiskalt ist und du kein Gefühl mehr drin hast? Wo du denkst, okay, Schlaganfall, das war's.
Ja, nee, ich bin dann immer froh, wenn es nicht mein Arm ist, auf dem ich eingepennt bin. Weil das ist so unangenehm. Und dann denke ich lieber, okay, vielleicht hat der andere einen Schlaganfall oder so. Das ist, ja, doch, ich kenne das. Ich kenne das vor allem, habe ich. Irgendwann mal da war ich noch Gott sei Dank jung und biegsam, mit so Anfang, Mitte 20, da klingelte das Telefon. Damals noch hatten wir noch Telefone mit Schnüre, das heißt, man musste in einen anderen Raum gehen, wo das Telefon stand. Und ich springe also aus dem Bett auf, um das Telefon zu erwischen. Und erster Schritt, also mit rechts oder so aufgetreten, ganz normal. Und dann wollte ich den zweiten Schritt nehmen, aber da war kein Bein. Da war einfach kein Bein. Und dann bin ich wie ein Baum, wumm, hingefallen. Und bin noch, habe ich gedacht, wenn ich schon kein Bein habe, kann ich aber noch diesen Anruf noch kriegen, bin quasi wie in so einem Film, in so einem Zombie-Film, hingekrochen und als ich abgehoben habe, hat er den dann mal schon aufgelegt. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein Bein muss jetzt amputiert werden, weil es eben total kalt war und ich nichts null gespürt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch sowas geben kann wie ein ganzes eingeschlafenes Bein. Also ab der Leiste abwärts. Ja, ja. Und dann kamen die Gefühle tatsächlich wieder. Und dann, Halleluja, ich kann wieder gehen.
Weißt du, dann kommt dieses ekelhafte, total unangenehme Eingeschlafensein, Kribbeln, was du ja normalerweise hast, was du aber wie den heiligen Gral behandelst, wenn du vorher gar kein Gefühl mehr drin hattest.
Ne? So. Ja, also,
juhu, es tut weh. Ich spüre Schmerz.
Findest du das Kribbeln tatsächlich so schlimm?
Ja. Ja? Boah, ich kann es gar nicht leiden.
Ah ja. Nee, aha. Nee, ich finde es nicht so schlimm. Ne? Also nee, ich, aber eben wahrscheinlich, weil es für mich bedeutet, dass ich doch nochmal um eine Amputation herumgekommen bin oder so. Aber interessanterweise ist das alles ja gar nicht unser Thema heute.
Überhaupt nicht. Sondern, wie wir da wieder hinkamen, Mensch.
Sondern unser Thema heute ist Gruppe.
Ja.
Und ich muss mich jetzt leider mal an die alten Menschen, die zuhören, wenden. Ich bin ja auch alt.
Ja, aber du hörst nicht zu.
Ich habe ja auch Kinder.
Ja.
Ich habe ja auch Kinder.
Die sind auch schon alt, und, also relativ.
Die gucken sich dann aber die waren ja auch mal jung. So lustig, ja. Aber weil so alt sind die auch noch nicht. Und die gucken sich ab und zu was an, was du natürlich kennst, YouTube-Kacke, ja, aus dem amerikanischen YouTube-Poop. Oder kennst du das nicht?
Nee.
Okay, da nimmt jemand ein Video, was er irgendwo gefunden hat, und schneidet es um, so dass sich lustige Sachen ergeben. Ja, ja? Also zum Beispiel werden immer irgendwelche Obszönitäten einfach reingesetzt und so. Und dann lachen die Kinder darüber und so. Das finde ich natürlich in der Tat nicht lustig. Aber es gibt einen YouTuber, ich empfehle ihn sehr, danach zu gucken, der heißt Stupido. Und seine Formate heißen Stupido schneidet. Der nimmt mit großer Werf, nimmt der Videos aus die so Amateur-Interview aus der Rapper-Szene machen, wo also irgendwelche Hip-Hop-Crews, die auch so vermeintlich Gangster sind, sich gerieren und so. Oder auch mal Interviews mit einem aus der Abu-Chaka-Familie und so, und schneidet das hin und her, so dass ich wirklich Tränen lache. Und da gibt es welche, die sich für ganz, ganz brutal halten. Und da sagt der eine immer wieder, so ein bisschen leicht minder bemittelt, der eine sagt immer wieder: Wir sind Gruppe, was ich sehr lustig finde. Ich glaube, das ist nicht geschnitten. Wir sind Gruppe, das heißt also, es sind viele, mit denen du Ärger bekommst.
Also das ist das, wo gebildete Menschen früher gesagt haben, wir sind Legion. Ja?
Genau,
wir sind Gruppe so.
Der andere sagt, wir sind die Verrückten aus Frankfurt. Also die Verrückten aus Frankfurt, danach kann man mal gucken. Da musste ich die ganze Zeit dran denken. Leider haben wir natürlich die Rechte nicht, sonst hätten wir hier einen Jingle gemacht.
Wir sind die Verrückten aus Potsdam.
Wir sind Gruppe.
Heute sind wir Gruppe. Und was wir zum Thema Gruppe mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Gruppe.
Wir sind Gruppe und unsere Blutgruppe soll Einfluss auf unsere Darmbakterien haben. Was es mit dieser These auf sich hat, das besprechen wir heute mit Dr. Magnus Heyer.
Gruppendruck bringt Menschen zu den seltsamsten Verhaltensweisen. Warum wir uns von anderen so massiv beeinflussen lassen, das versuchen wir in dieser Sendung zu klären, und Sie mit uns.
Und wir sprechen über die Gruppe Ulbricht, eine Gruppe benannt nach ihrem Leiter Walter Ulbricht. Wir wollen wissen, wie groß war der Einfluss dieser Gruppe auf das Nachkriegsdeutschland.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Hot Tip, wobei ich so weit gehen würde und sagen würde, Hot Shit, ready for the floor. Es ist 9.20 Uhr, Sie hören 2 auf 1, Thema ist Gruppe.
Richtig, die Gruppe Ulbricht wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges von der Sowjetunion nach Deutschland eingeflogen, um das politische Leben in Deutschland im Sinne der sowjetischen Führung mitzugestalten. Welchen Einfluss die Gruppe Ulbricht wirklich hatte und was das für eine Truppe war, diese Gruppe, das besprechen wir mit Sören Marotz, Ausstellungsleiter des DDR-Museums. Schönen guten Morgen, Herr Marotz.
Hallo, Marotz.
Hallo, schönen guten Morgen.
Herr Marotz, weiß man denn, welche Idee genau hinter der Entsendung der Gruppe Ulbricht stand?
Im Prinzip ja, weil klar war, dass die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und sich das, was wir heute als neue Bundesländer bezeichnen, als Gebiet gesichert hat, also das Gebiet, was sie erobert hatte. Und natürlich klar war, dass diese Einflusszone auch für die Sowjetunion als Einflusszone gesichert werden sollte. Ich sage im Prinzip, weil offiziell der Gruppe Ulbricht den Auftrag mitgegeben wurde, natürlich eine bürgerliche Fassade zu wahren, also es nach außen hin bürgerlich aussehen zu lassen, um natürlich die Bevölkerung, die ja nicht nur aus ehemaligen KPD-Mitgliedern bestanden hat, im Gegenteil, die wenigsten waren ja KPD-Mitglieder gewesen, aber um eben die breiten Schichten der Bevölkerung zu gewinnen und um natürlich auch in Richtung der westlichen Besatzungszone, also der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone auszustrahlen und zu sagen, schaut her, wir sind das bessere, das bürgerlichere Deutschland.
Man sollte also im Sinne der Sowjetunion agieren und nach außen sollte alles schön bürgerlich aussehen. Dafür braucht man ja verschiedene Talente, würde ich mal sagen. Wer war denn alles dabei bei der Gruppe Ulbricht und nach welchen Kriterien hat man das dann entschieden vorher?
Also erstmal war die selbst dabei, also die Gruppe. Und es ist interessant, man könnte jetzt ja denken,
Herr Marotz, wir können Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie zurück an den Ort gehen, wo das Interview begonnen hat?
An dem Ort bin ich. Ich habe mich keinen Zentimeter bewegt.
Oh, da war es der Äther. Jetzt ist es aber wieder gut. Wir haben tatsächlich nur die letzte Antwort. Da haben wir den Anfang nicht verstanden.
Ja, okay, der Ort ist mein Sofa hier.
Okay, das ist gut. Wir kommen zu Ihnen, Herr Marotz.
Also,
Ulbricht
selber, genau. Und dann sind nur noch ganz wenige darüber hinaus bekannt. Also bekannt sind vielleicht noch älteren DDR-Bürgern Karl Maron, der später der Innenminister der DDR war oder einer der Innenminister, und Otto Winzer, der später Außenminister war. Aber alle, die darüber hinausgehen, waren dann eher so zweite oder dritte Garde, waren dann Abteilungsleiter geworden im ZK oder hatten Funktionen im Kulturbereich. Der einzige, der dann später noch bekannt wurde, vor allem in Westdeutschland, ist Wolfgang Leonhardt, weil er sich sehr, sehr früh von der Gruppe Ulbricht, wie auch von der gesamten DDR verabschiedet hat und in die Bundesrepublik gegangen ist, also übergesiedelt ist.
Und das ist auch der Mensch, mit dem wir im Rahmen von 2 auf 1 mal selber sprechen konnten, aber wir hatten natürlich so wenig Zeit mit ihm, dass wir davon ausgehen, Sie mit Ihrem historischen Wissen wissen immer noch deutlich mehr über die Gruppe Ulbricht als wir. Was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, auch bei den anderen, die bis zum Ende, sagen wir mal, vielleicht weniger kritisch dabei geblieben sind, wie viel war da sozusagen Überzeugungsarbeit und Herzblut und wie viel war das, weil man wusste, man ist ja dann auch auf die Gnade der Sowjetunion angewiesen oder vielleicht auch eine Zielscheibe, wenn man gegen deren Interessen handeln würde?
Naja, man darf nicht vergessen, die Gruppe Ulbricht kam ja aus Moskau. Das heißt, die sind in Moskau ja lange Jahre oder Monate, meistens Jahre gewesen, instruiert worden und auch politisch geschult worden. Also das, was man als so die klassische Kaderpartei bezeichnet, die später ja auch die SED wurde, das hat ja praktisch sich in den Köpfen bereits festgesetzt. Das heißt, die waren diejenigen, die das umzusetzen hatten, was die Sowjetunion, also in dem Fall Stalin, in den besetzten, von ihnen besetzten Gebieten durchsetzen wollte. Mhm. Und von daher.
Also Überzeugungstäter, zumindest nach dem Programm in der Kaderschmiede.
Na, sie waren Überzeugungstäter zum einen, aber sie waren natürlich auch Deutsche geblieben und wollten natürlich auch für Deutschland sozusagen oder für den östlichen Teil Deutschlands dann das Beste erreichen. Denn eins hätte die Sowjetunion auch alleine gekonnt. Alles demontieren, in die Sowjetunion schaffen und bestenfalls einen Rüben- oder Kartoffelacker aus der sowjetisch besetzten Zone zu machen. Aber es ging ja um mehr. Es ging ja darum, die Strukturen wieder aufzubauen. Also überhaupt erstmal ein Leben zu ermöglichen, Nahrungsmittel zu verteilen, die Straßenbahn wieder aufs Gleis zu setzen, Strom zu erzeugen. Und das hatte die Gruppe Ulbricht, natürlich nicht die Gruppe Ulbricht in persona, aber durch ihre Anleitung, durch ihre Kenntnisse der Strukturen vor Ort, der Verwaltungsstrukturen, ja relativ schnell erreicht.
Also Walter Ulbricht kennt jeder und die Gruppe hieß ja auch Gruppe Ulbricht, aber wie groß war der Einfluss der anderen Mitglieder? Waren die überhaupt wichtig?
Na, wichtig waren sie natürlich in der Hinsicht schon, weil Walter Ulbricht ja nicht alles alleine machen konnte. Er musste ja die Leute seiner Gruppe entsenden in zum Beispiel die Rathäuser Berlins und musste dort Leute ausfindig machen lassen, die eben als Bürgermeister tauglich waren oder die Funktionen innehaben konnten. Und das waren nicht immer nur KPDler, denn davon gab es ja relativ wenige. Wie wir wissen, 1944 ist Thälmann ermordet worden im KZ Buchenwald und viele andere auch. Und dementsprechend musste man auch auf bürgerliche Strukturen und auf Verwaltungsleute zurückgreifen. Das war im Osten nicht Westen, nicht anders als im Westen. Und man musste halt nur die Kernfunktionen im Blick behalten. Also man hatte den stellvertretenden Bürgermeister in der Regel gestellt und man hatte die Personalverwaltung inne oder Personalhand drauf gehabt und natürlich den Aufbau der Polizei durfte auch nicht anders als von der KPD bestimmt werden.
Ganz schön clever, was man so gemacht hat mit und in der Gruppe Ulbricht. Darüber haben wir gesprochen mit Sören Maraus, Ausstellungsleiter im DDR-Museum. Vielen herzlichen Dank, Herr Maraus, und viel Spaß weiterhin auf der Couch. Jetzt war es ja bis zuletzt ein super Ort, um das Interview zu führen. Danke sehr.
Tschüss, Herr Maraus.
Danke, ebenfalls. Schönen Tag noch. Tschüss.
Sie hören 2 auf 1, das ist gut, dann kann ich Ihnen nämlich sagen, dass dieser Song If I Was heißt. Und ich würde sagen, normalerweise, der ist von einer Band namens Young Rebel Set, aber da Sie auch Luft sagen statt Love, ist es bestimmt Young Rebel Set, nehme ich an. Es ist 9.46 Uhr und unser Thema heute ist Gruppe.
Von Kindesbeinen bis ins Erwachsenenalter, vom Schulhof bis zum Stammtisch, wann immer wir mit anderen Menschen zusammen sind, kann es uns passieren, dass wir auf einmal Meinungen vertreten, die eigentlich gar nicht unsere sind. Oder wir zeigen sogar Verhaltensweisen, die wir selbst eigentlich gar nicht leiden können. Warum hat der Gruppendruck so einen großen Einfluss auf uns? Das besprechen wir jetzt mit dem Psychologen des Rheingold-Salon, Jens Lönnecker. Wunderschönen guten Morgen, Herr Lönnecker.
Schönen guten Morgen zusammen.
Herr Lönnecker, warum funktioniert der Gruppendruck in der Regel bei uns Menschen so gut?
Weil wir Gruppenwesen sind und wir gelernt haben, dass die Wahrheit der Gruppe für uns sehr wichtig ist. Es gibt ja so ein Spiel, zum Beispiel das Quiz-Duell, da können Sie mal gegen die Gruppe spielen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie verlieren, sehr hoch.
Okay. Also, weil ich mich unterordne.
Nicht, sondern weil die Gruppe eine eigene Wahrheit hat. Und dann die Wahrheit der vielen ist in der Regel erfolgreicher, als wenn ich nur alleine mir selber folge. Deswegen beachten wir sehr stark, was die Gruppe sagt.
Okay.
Dann können wir es trotzdem noch hinwegsetzen, aber erstmal ist das wichtig.
Aha. Und trotzdem ist es so, dass wir als Individuen natürlich immer stets von uns selber behaupten, nee, Gruppendruck, dagegen bin ich immun, da mache ich also gar nicht mit. Jetzt gibt es ja das sogenannte Asch-Experiment, da kann der Gruppendruck nachgewiesen werden. Wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass jemand ein Bild gezeigt bekommt mit einer Linie, also eine Gruppe bekommt hier gezeigt. Und dann wird ein zweites Bild gezeigt, da sind 3 Linien drauf abgebildet und dann muss jeder einzelne Teilnehmer der Gruppe sagen, welche der 3 Linien gleich lang ist wie die erste. Mhm. Und dann ist so ein Teilnehmer, ist die Versuchsperson, alle anderen sind instruiert, dann funktioniert das eine Zeit lang so, dass sie alle richtig antworten. Nach einer Zeit sagt aber die komplette Gruppe bis auf die Versuchsperson eine falsche Linie. Mhm. Und dann hat man bei diesem Asch-Experiment festgestellt, dass bis zu knapp 37% der Leute dann die Meinung der Gruppe übernehmen, obwohl es ganz offensichtlich ist. Können Sie sich mal auch einen Film angucken, das ist so offensichtlich, dass das falsch ist.
Mhm. Aber so funktioniert Social Media.
So funktioniert, glaube ich, auch der Aufstieg vieler kleineren Parteien. Aber jetzt ist es ja so, dass immerhin, ich bin ja beruhigt, 63% sich dem Gruppendruck widersetzen. 2/3, immerhin, oder? Das ist schön, aber das ist wahrscheinlich auch, weil das so ein extremes Beispiel ist.
Ja, und die Scores sinken auch nochmal deutlich, wenn erlaubt ist, dass man miteinander redet. Wenn es weniger als 4 sind, wird es auch weniger. Wenn einer noch Partei nimmt, wird es auch weniger. Also es ist schon so, die dürfen nicht miteinander reden, das müssen sehr viele sein, dann funktioniert das. Ne?
Ich weiß, dass ich mich natürlich in meinem Leben ab und an mal Gruppendruck gebeugt habe, es stets wahnsinnig bereut habe und mir dann sehr schnell eine andere Gruppe gesucht habe. Weil ganz ohne Gruppe kann ich natürlich auch nicht, aber man kann sich ja immerhin meistens aussuchen, mit wem man so abhängt. Also offensichtlich, ich bin, sagen wir mal, mit meiner Reaktion auf Gruppendruck noch einigermaßen zufrieden. Aber wie weit kann Gruppendruck Menschen treiben, die vielleicht sich dem auch ein bisschen mehr ausgesetzt fühlen, weniger widersetzen können?
Ja, erstmal zeigt das, dass sie eine hohe Beweglichkeit haben mit Gruppen Aber jede Gruppe hat ihre eigene Wirklichkeit und eine Lösung haben Sie gefunden. Sie können sagen, wenn Ihnen die Wirklichkeit nicht mehr passt, dieser Gruppe, dann können Sie auch die Gruppe wechseln. Mhm. Das geht bei uns. Aber es gibt natürlich Kontexte, wo Sie das nicht unbedingt können. Also beispielsweise in der Schule, im Betrieb ist das relativ schwer. Sie können nicht so einfach die Arbeitsstelle wechseln, die Schule vielleicht sogar noch schwerer. Mhm. Und dann ist die Wirklichkeit dieser Gruppe unter Umständen für sie schwierig. Und dann kann das auch für den Einzelnen schwer werden, bis hin, weiß ich, zu Depressionen oder auch Selbstmordgedanken. Das ist das eine Extrem. Mhm. Aber ich kann dann immer empfehlen, eigentlich ihre Lösung zu finden und zu sagen, gibt es vielleicht irgendwo in der Nähe noch eine Wirklichkeit, die mir besser tut.
Über Gruppendruck sprachen wir mit dem Psychologen des Rheingolzer Lang, Jens Lönnecker. Herr Lönnecker, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Wünsche Ihnen auch, danke.
Dankeschön. Sie hören 2 auf 1. Thema heute Vormittag ist Gruppe.
Ich will mal was halb Ernstes mit dir besprechen. Ich habe da neulich über mich selber gelacht, aber ich habe da eine Frage. Ich will wissen, ob es dir auch so geht. Also eine Sache, wo ich relativ sicher bin, dass es dir auch so geht, ist manchmal, früher vor allem, als ich noch mehr unterwegs war, wurde ich oft eingeladen auf Partys und so, weil die wussten, wenn ich dann komme, ist gute Stimmung und so. Es hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich mochte die Leute, sonst bin ich ja nicht hingegangen. War halt keine gute Stimmung, ist ja deren Party, ist ja nicht mein Problem. Aber was ich jetzt gemerkt habe, und das kann natürlich auch ein bisschen mit der Berufskrankheit Moderator zu tun haben, manchmal sitze ich in Runden und erzähle Anekdoten. Und es ist nicht so, dass ich nicht gerne Anekdoten erzähle, aber mir ist jetzt immer öfter aufgefallen, dass ich dachte, ich habe jetzt diese Anekdote, weil sie natürlich auch klasse ist, bestimmt schon zum 500. oder 1000. Mal erzählt. Warum eigentlich? Ich kenne doch meine Anekdote. Ja. Also ich jetzt, und auch nicht jetzt in einer Runde, wo ich denke, ich muss da jetzt voll die mich beliebt machen oder so, Leute, ne? Sondern das ist alles okay. Man hat sich schon, entweder wir kennen uns oder man hat sich schon klar gemacht, ey, nee, wir mögen uns, alles ist gut. Da könnte ich doch theoretisch einfach mal bei meinem Getränk bleiben und zuhören. Und vielleicht erzählt jemand anders ja was Spannendes, dann würde ich ja was Neues kennenlernen. Ja. Und da ärgere ich mich dann über mich selber. Geht dir das manchmal auch so?
Also bei mir ist es witzigerweise echt oft andersrum. Wenn ich auf irgendwelchen Partys bin, wo viele Leute sind, dann bin ich nicht der, der mitten in der Gruppe oder in der Runde sitzt. Ich bin mittlerweile ganz oft der, der dann auch gerne mal alleine oder irgendwie zu zweit eher am Rand ist. Also ich bin da gar nicht...
Warum bist du denn auf einer Party, wenn du alleine am Rand bist?
Keine Ahnung, manchmal ist es so. Ich okay. kann dir das auch nicht genau sagen. Ja. Es ist halt, also das ist das andere Extrem, wo ja. ich sage, eigentlich müsstest du mal, hier sind neue Leute, mit denen man ins Gespräch kommen. So. Aber ich bin dann, weiß nicht, vielleicht auch mal ganz froh, einfach mal die Fresse zu halten. Mhm. Das ist ja das, was dir offenbar da abgeht, die Fresse halten.
Naja, das ist interessant. Ich würde ja sagen, offensichtlich gibt es da zwei Daniels.
Ja.
Weil der eine erzählt ja und der andere denkt ja währenddessen, warum erzählst du eigentlich schon wieder?
Ja.
Weißt du?
Und dann also, kannst du nicht nach der einen Anekdote den anderen Daniel zu Wort kommen lassen, indem der nichts mehr sagt?
Das mache ich dann immer öfter. Ja. Genau.
Mittendrin. Aber mitten im Satz. Ja, und dann.
Genau, ich unterbreche mich dann immer. Genau. Nee, der andere Daniel sagt dann immer so, und wenn ihr wissen wollt, wie diese Anekdote zu Ende geht, dann sind jetzt hier mal 5 Euro von jedem.
Genau, Fall. Ihr werdet nie erraten, was ich in Zeile 10 erzähle. Nein, aber.
Also, ja, genau. Meine Anekdote habe ich schon 500 Mal erzählt, aber dieses Mal hat sie mich wirklich schön richtig echt schockiert.
Genau. Nee, furchtbar. Hm? Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber ja. ich glaube, kann sein Berufskrankheit, kann aber auch sein, ich weiß nicht, dass du halt irgendwie den Leuten da auch, weil du weißt, die Anekdote ist gut und witzig, was ja. Gutes tun willst. Du bist ja auch so ein Mensch, der anderen gerne was Gutes tut.
Das ist eine sehr nette Auslegung natürlich. Ja. Ja, genau. Aber ich könnte ja auch mir was Gutes tun. Und ja. wie du einsam und psychisch krank am Rande der Party stehen und
komisch nickend
und immer wieder verzweifelt in meinem Instagram scrollen, warum nicht genug Leute meinen Beitrag geliked haben oder so. Ich weiß ja nicht, was man
oder
da macht.
Starren, stehen, gucken.
Nee, also mit einfach so einer Haltung wie in diesen Gruselfilmen, nee, einfach so ein bisschen menacing,
so dabei zu sein, so ja. ohne aktiv dabei ja. zu sein. Das mag ich also auch sehr, so. Also das finde ich dann gut.
Sven Oswald, passiv dabei.
Ja, genau.
Ja, das ist gut. Ja. ja.
Probier das mal aus.
Ja.
Weil das könnte ja dein Problem gleich lösen. Genau. Weißt du, und das Gute wäre, wenn wir auf der gleichen Party sind, dann höre ich auch mal neue Anekdoten.
Weißt du, was ich schön finde, ist, das sind eigentlich zwei Möglichkeiten, sich ein bisschen mit sich zu beschäftigen. Erstens passiv dabei sein oder aktiv nicht dabei sein.
Ja, ja, genau.
Das wäre auch gut.
Ja,
ne? Genau.
Ja. Also du solltest aktiv nicht dabei sein und ich, nee.
Nee, ich sollte passiv dabei sein.
Ja.
Und du musst ja wissen, ob du irgendwann dich wieder einwechseln lässt und aufs Spielfeld kommst oder ob
ja,
du auf
der Reservebank bleibst. Also es ist ja auch, ist ja tagesformabhängig, ja. ne? So, also wie bei der Reservebank halt.
Offizier der Reservebank.
Ich glaube, in der Sendung sollten wir weiter erzählen, sonst wird es sehr still hier auf Radio 1.
Nee, ich stehe jetzt, glaube ich, mehr so am Rand.
Ja. Schade. Stella mit Charmed. Es ist 10.21 Uhr. Sie hören 2 auf 1. Thema heute Vormittag ist immer noch Gruppe.
Das ist richtig. Und sei es gegen Facebook, Microsoft oder gegen den nächstbesten Pharmakonzern, Gruppenklagen, gebräuchlicher ist vielleicht das Wort Sammelklagen, sind in den USA gang und gäbe. So sehr, dass auch ein Anwalt wie Saul aus Better Call Saul dafür werben kann, hey, haben Sie davon ein Problem, dann rufen Sie mal an und so, dann haben wir nochmal mehr Leute für unsere große Sammelklage. Warum funktioniert das eigentlich in unserem Rechtssystem nicht? Und ist das ein Vor- oder Nachteil? Das besprechen wir mit, ich wollte gerade sagen, mit dem deutschen Saul Goodman, aber damit tun wir ihm keinen Gefallen. Nein. Mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wildebeuger Solmecke. Vielleicht so bekannt wie Saul Goodman. Schönen guten Morgen, hallo, Christian.
Hallo, schönen guten Morgen, grüßt euch.
Christian, was unterscheidet denn Gruppenklagen in den USA von denen in Deutschland?
Ganz einfach, es gibt in Deutschland keine Gruppenklagen. Also da
ist ein großer Unterschied.
Also nein, tatsächlich ist in den USA möglich, dass dort ein paar Personen für eine riesige Gruppe klagen. Da gab es zum Beispiel einige, die nach dem Lockerbie-Anschlag geklagt haben, so einem Flugzeugabsturz, haben die gegen den Staat Lübeck geklagt. Es gab das Bahnunglück in Enschede, da wurde geklagt. Oder es gab die NS-Zwangsarbeiter, die haben gegen deutsche Konzerne in den USA geklagt. Und da haben immer ein paar Leute geklagt und das galt dann für die gesamte Gruppe. Meistens wird am Ende ein Vergleich erzielt. Und in Deutschland gibt es sowas nicht. In Deutschland gibt es nur seit 2018 was Ähnliches, die sogenannte Musterfeststellungsklage. Hat man vielleicht von gehört.
Genau.
Volkswagen-Konzern, da wurde so eine Musterfeststellungsklage.
Dieselgate.
Genau, Dieselgate. Und diese Musterfeststellungsklage, da klagt man allerdings nicht darum, also als Einzelperson, um Geld zu bekommen, sondern da klagen dann die Verbraucherschützer, um festzustellen, dass beispielsweise Volkswagen die Dieselmotoren manipuliert hat. Und das hat auch wirklich was gebracht. Also 260.000 Menschen haben sich dieser Feststellung angeschlossen hier in Deutschland, haben dann zwar erstmal noch kein Geld bekommen, aber am Ende haben sie einen Vergleich geschlossen und etwa 15% ihres Autowerts zurückbekommen. Also hat auch was gebracht. Ist also sehr komplex, die Thematik. Es gibt was leicht Vergleichbares in Deutschland, aber eben doch nicht so ganz vergleichbar.
Okay, warum gibt es denn diese Gruppenbetroffenheit nicht, die es in den USA gibt? Denn die macht ja erstmal Sinn. Wenn jetzt ein großes Unternehmen, sagen wir mal, ganz, ganz vielen Leuten Unrecht getan hat, könnte man ja auch sagen, dann klagen die eben gemeinsam, dann ist das einmal durch.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass wir gesagt haben, tja, denn immer alle gleich, haben denn alle beispielsweise bei Volkswagen den gleichen Volkswagen oder war einen der Motor nicht schon vorgeschädigt und deswegen läuft das Ding jetzt nicht mehr rund. Das ist so ein bisschen bei uns der Hintergrund, dass man gesagt hat, ob die Sachverhalte immer so vergleichbar sind. Eins sagen, auf EU-Ebene, da kommt was ganz Neues, nämlich ab Dezember diesen Jahres gibt es die EU-Verbandsklage, auch im nationalen Recht, im deutschen Recht. Und dann haben wir sowas wie die US-Sammelklage. Das kommt jetzt, wir haben nur noch keinen Entwurf. Die Regierung hatte mit anderen Sachen zu tun, die ist ein bisschen spät dran. Das wird jetzt so im nächsten Monat, in den nächsten Wochen wird da der erste Entwurf kommen. Und dann kann man sich auch zusammenschließen. Wahrscheinlich müssen es halt auch die Verbände wieder geltend machen, aber dann gibt es auch nachher Geld. Das heißt, die Richtung geht auch in der EU in etwas Ähnliches wie in den USA. Naja, und bei Volkswagen, klar, hat man jetzt gesehen, 260.000 Leute haben dann am Ende immerhin einen Vergleich bekommen. Aber wir hatten gehofft, dass diese Musterfeststellungsklage in Deutschland das große Ding würde, haben aber wenige genutzt, einfach weil da nur was festgestellt wird und es am Ende kein Geld gibt. Das ist so das, wenn man ganz grob sagt, der große Unterschied.
Okay, würdest du jetzt, also du hast gesagt, wir haben gehofft. Das heißt, du findest im Prinzip so eine amerikanische Lösung oder eine ähnliche Lösung besser. Und du musst uns erklären, warum, nicht nur natürlich, weil man als Anwalt dann vielleicht mehr Geld verdienen kann.
Also tatsächlich ist es beispielsweise so, wir selbst haben gerade ein Massenverfahren angestrengt gegen Facebook. 6.000 Klagen mache ich gerade gegen Facebook, weil Facebook von 6 Millionen Deutschen die Daten hat abhanden kommen lassen in meinen Augen. Mhm. Und da haben wir einen Datenleck-Checker programmiert und da kann man mit checken, ob man selber betroffen ist. Meine Handynummer ist zum Beispiel gerade im Internet überall frei verfügbar. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die daher habt und mich deswegen angerufen habt.
Ja, natürlich.
Aber das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt verklagen wir Facebook. Ich habe die ersten 1.000 Klagen schon auf den Weg gebracht, da kommen noch 5.000. Ein Heidenaufwand, muss ich sagen. Mhm. Und wenn ich jetzt sowas wie eine Sammelklage hätte, dann würde ich für ein paar Leute eine große Klage gegen Facebook machen, müsste nicht tausende Klagen machen, das, was ich im Moment mache. Mhm. Und für jede Person fordere ich gerade 1.000 Euro Schadenersatz. Und dann könnte ich es einmalig geschlossen klären lassen. Und das wäre ein Vorteil. Nachteil kann man auch sagen, in den USA ziehen sich meistens die Anwälte die ganze Knete daraus. Das heißt, da bleibt für die Betroffenen gar nicht mehr so viel übrig. Die kriegen manchmal noch Gutscheine vom Unternehmen. Dann haben die McDonald's verklagt und kriegen vielleicht ein paar Burger-Gutscheine noch raus. Also überspitzt gesagt, aber wirklich, die kriegen da nicht mehr so viel raus. Das ist die große Kritik am US-System und da wird man jetzt sehen, was wird bei dem Neuen, was im Dezember in Deutschland kommen wird, anders werden. Das wissen wir noch nicht, weil noch der Referentenentwurf von der Bundesregierung fehlt, kommt halt erst in den nächsten Wochen.
Aber ihr könnt es ja besser machen über Gruppenklagen in den USA und in Deutschland, sprachen wir mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecker von der Kanzlei Wilde Beuger Solmecker. Vielen Dank, Christian, und einen schönen Sonntag dir.
Ebenso, bis dann.
Dankeschön, ciao.
José González hier mit Swing. Es ist 10.35 Uhr. Sie hören 2 auf 1 und unser Thema heute ist Gruppe.
Und die Meinung über Ultra-Fangruppen ist mehrheitlich ziemlich eindeutig. Gewaltbereit, Störenfriede, mitunter gerne auch mal rechtsextrem. Doch ist dieses Bild richtig? Damit hat sich der Autor Christoph Ruf in seinem Buch Kurvenrebellen beschäftigt. Was seine Recherchen ergeben haben, das wollen wir mit ihm besprechen. Deswegen ist er jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Ruf.
Ja, hallihallo.
Guten Morgen, Herr Ruf. Welches Bild von den Ultra-Gruppen hatten Sie denn vor den Recherchen?
Na, ich glaube, ich hatte vor den Recherchen schon ein ziemlich gegenteiliges Bild von dem, was ihr da gerade studiert habt. Ich weiß aber, dass die Mehrheit der Leute das genauso sieht, auch meiner Kolleginnen und Kollegen. Und wie gesagt, ich habe es ein bisschen positiver gesehen. Ich fand die Ultras vor allem wohltuend, weil ich halt auch schon seit Jahren nach privat ins Stadion gehe und eigentlich finde, dass sie vieles zum Positiven bewegt haben. Und deswegen dachte ich, ich gucke mir das mal etwas näher an.
Woher kommt denn dieses Bild von den Ultras, was wir, ich sag mal, Fußball-Laien oder vielleicht auch stadionferne Menschen so haben?
Ich glaube, wenn du als klassischer Sportjournalist gewohnt bist, in der Mitte des Spielfeldes zu sitzen und auf die Tore zu gucken, dann guckst du irgendwann nach links in deiner Heimkurve und siehst, da brennt es, da ist Pyrotechnik. Dann liest du irgendwie im Polizeibericht von Ausschreitungen, dann bildet sich da schnell ein Bild. Je näher man ranguckt, desto komplizierter wird es dann und desto differenzierter. Also ich finde zum Beispiel, dass man Pyrotechnik nicht mit Gewalt gleichsetzen sollte, auch wenn man das sicherlich kritisch sehen kann. Und ich würde nie bestreiten, dass einige Ultragruppen auch einen Hang zur Gewalt haben. Das benenne ich auch in dem Buch, das kritisiere ich auch. Ich finde aber, dass man auch sehen muss, was sie Positives bewirken. Also wenn du dich daran erinnerst, wie es vor 20 Jahren in den Kurven aussah, auch politisch, dass da offen Rassismus skandiert wurde. Das ist heute nicht mehr so, das liegt nicht zuletzt an den Ultras.
Okay, nicht zuletzt an den Ultras, aber ich glaube, da liegt ja, glaube ich, auch das Problem. Also weil die Ultras es so ja eben gar nicht gibt, weil Ultras verschiedener Clubs und so doch auch wahnsinnig unterschiedlich sind. Ne? Wie unterschiedlich sind die denn? Wie groß ist das Spektrum?
Genau, da habe ich wieder großen Unsinn geredet. Das ist richtig.
Machen wir ja den ganzen Tag auch, also ist alles okay.
Aber jetzt mit dem Club. Das ist das Erste, was du von jeder Ultragruppe hörst. Die sagen, die Ultras gibt es nicht. Und das ist natürlich auch genau richtig. Also genau wie es große, kleine, dumme, intelligente Ultras gibt, gibt es auch politisch die unterschiedlichsten Ausformungen. In Deutschland allerdings, glaube ich, relativ wenig rechte Gruppen. Aber auch die Gewaltfrage, die Frage, wie lässt du Frauen auf den Zaun und andere Fragen. Also als Vorsängerin zu eigentlich lächerlich, dass man darüber noch diskutieren muss, wird von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich beantwortet. Das ist völlig richtig.
Okay, aber da muss man ja sagen, jetzt sozusagen der Fairness halber, du hast gerade gesagt, irgendwie, es gibt wenig Ultras, die rechts sind, aber die gibt es eben auch, ne?
Genau, also in Osteuropa definitiv, in manchen südeuropäischen Ländern auch. In Deutschland, sag ich, ist es die ganz, ganz krasse Minderheit. Also in den Erstligen 1 bis 3 fällt mir da wenig ein. Als Beweis dazu die Vollnazis vom Dritten Weg, die sich kürzlich in einem Blog bitterlich darüber beschwert haben, dass sie vollkommen den Einfluss auf die Kurven verloren haben und dass das an den bösen Ultras läge, dass ein vermeintlich linker Mainstream da herrschen würde.
Okay, das heißt, die Ultras sind eigentlich total links und wir haben es nicht gemerkt.
Na, ich weiß nicht, wer es nicht gemerkt hat. Also die Polizei hat es gemerkt. Also die sehen die meisten Ultragruppen als zumindest nicht rechts, wenn nicht sogar links. Und zumindest die Intoleranz gegenüber rechts und das Ding, wir tolerieren das nicht in unserer Kurve, ist meines Erachtens fast Mainstream in Deutschland mittlerweile.
Was haben denn die Ultras noch für die Fanszene getan? Du hattest ja gesagt, die machen ganz viel für den Fußball.
Ja, man kann die Ultras natürlich trotzdem deswegen ambivalent sehen. Das sind Leute, die sind 24/7 für ihren Verein unterwegs. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Verengung. Also man muss ja Leute nicht sympathisch finden, die eigentlich nur ein Thema haben. Ne? Dieses wahnsinnige Engagement führt aber halt auch dazu, dass Beispiel Dynamo Dresden, den Verein gäbe es nicht mehr, wenn die Ultras nicht ständig wieder Geld gesammelt hätten. Wenn sie nicht während Corona fast bundesweit sich vor die Krankenhäuser gestellt hätten, den Leuten gespendet haben, die unterstützt haben und so weiter. weiter und so fort. Das heißt, da ist ein wahnsinniges karitatives Engagement auch für Obdachlose und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, wenn du von Montag bis Sonntag für deinen Verein unterwegs bist, dass du schon in der Gefahr bist, auch wenn Ultras das dementieren würden, dass du dich für was Besseres hältst gegenüber anderen normalen Stadiongängern.
Und so schließt sich der Kreis. Die meisten fühlen sich, halten sich für was Besseres, weil sie kein Ultra sind. Die Ultras halten sich dafür, weil sie ein Ultra sind. Aber auf jeden Fall heißt Ultra nicht ultra rechts und auch gar nicht unbedingt ultra schlecht, hat uns Christoph Ruf erzählt. Er hat ein Buch drüber geschrieben, das heißt Kurvenrebellen. Lesen Sie es gefälligst. Dankeschön.
Danke. Schönen Sonntag.
Ja, danke gleichfalls. Wünsche ich euch auch.
Ciao.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Was it? Xing. 10.42 Uhr. Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist immer noch Gruppe.
Xing.
Xing.
Ja, Crossing. Ja, ich weiß aber... Da hätte man seine Band auch gleich LinkedIn nennen können,
ja,
oder?
Ja,
finde
ja.
ich. Also so, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir sprechen über Themen, die mit Gruppe zu tun haben. Und in diesem Fall geht es mal um die Blutgruppe. Wir alle haben in den letzten Jahren ja gelernt, dass es ganz viele Umweltfaktoren gibt, die vor allem unsere Ernährung, die Einfluss auf unsere Darmbakterien haben, dass unsere Darmbakterien wiederum wahnsinnig entscheidend sind für viele Prozesse im Körper, die zum Beispiel auch mit unserem Immunsystem ganz essentiell zu tun haben. Jetzt gibt es aber auch die Idee, dass unsere Blutgruppe eine Rolle bei der Zusammensetzung unserer Darmbakterien spielen soll. Was dran ist an dieser Annahme? Das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus.
Morgen.
Magnus, ist man bisher denn eigentlich davon ausgegangen, dass wir alle die gleichen Darmbakterien haben, zumindest wenn wir auf die Welt kommen?
Oh nein, überhaupt nicht. Nein, nein, also das wissen wir schon länger. Es haben ganz viele Faktoren Einfluss auf die Darmbakterien.
Hm.
Die Ernährung hat Einfluss auf die Darmbakterien. Die Mitbewohner haben Einfluss auf die Darmbakterien. Solltest du deine Frau mal küssen, also jetzt mal theoretisch, Neustart.
Wir reden von auf den Mund küssen, oder?
Ja, und das tun wir auch weiterhin. Und dann tauschst du Bakterien aus, also Bakterien aus der Mundhöhle.
Mhm.
Das geht so weit, dass wir anhand der Bakterien in der Mundhöhle oder auch im Darm oder wo auch immer nachweisen können, ob Leute zusammenleben. Das heißt also, unser alltägliches Verhalten hat riesigen Einfluss darauf, welche Darmbakterien wir haben. Und das ist nicht unwichtig, denn wir haben im Körper ungefähr, ich habe jetzt gerade neue Zahlen gefunden, was ich sehr lustig finde, wir haben im Körper ungefähr 30 Billionen Körperzellen.
Mhm.
Aber wir haben 39 Billionen Mikroorganismen auf der Haut, im Mund, in wo auch immer und vor allen Dingen im Darm.
Das sind Sachen, die wir normalerweise nicht zu unseren eigenen Zellen zählen, die aber, willst du sagen, vielleicht eine genauso große Rolle spielen?
Um nicht zu sagen, eine lebenswichtige Rolle spielen.
Unsere Symbionten.
Ja, unsere Symbionten. Symbiose heißt ja, der eine kann ohne den anderen nicht. Und die Bakterien können ohne uns nicht. Klar, dann würden sie in der freien Natur versterben. Aber wir können ohne unsere Bakterien auch nicht.
Hm.
Wenn du morgen deinen Körper von Bakterien befreist, was ja erstmal wie was Gutes klingt, bist du übermorgen tot. Also nicht übermorgen, aber du wirst es nicht überleben. Das heißt, sie sind ein wichtiger, integraler Bestandteil unseres Körpers, ohne den wir nicht können. So wie wir ohne die Niere, ohne eine, ja, aber ohne zwei Nieren eben auch nicht überleben.
Wir sind Darm, ihr werdet assimiliert. Nee, Spaß beiseite. Welche Rolle spielt denn jetzt die Blutgruppe bei der Zusammensetzung der Darmbakterien? Oder spielt es überhaupt eine Rolle?
Kurze Zusammenfassung eines hochkomplexen Vorgangs. Man hat in einer Studie mit knapp 9000 Probanden in Kiel, Augsburg und Greifswald festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und den Darmbakterien gibt.
Mhm.
Das heißt, es gibt Blutgruppe A oder B oder AB, die eine bestimmte Zusammensetzung im Darm haben, und es gibt Blutgruppe 0, die eine etwas andere hat. Das hängt wiederum damit zusammen, dass die Gene, die die Blutgruppen machen, sich nicht nur auf die Blutgruppe auswirken, sondern dass sie sich auf den Stoffwechsel auswirken und bei diesen A und B.
Nee, ist ganz spannend, die Aufzählung. Also bei nicht null.
Hast du gerade aber buchstabiert?
Genau, im Grunde ja. Und das mehrfach. Gibt es andere Stoffwechseleigenheiten, die dazu führen, dass gewisse Zuckerreste im Darm abgelagert werden, die wiederum dazu führen, dass bestimmte Bakterien sich verstärkt dort anlagen, was wiederum dazu führt, dass bestimmte Viren leichter angreifen können. Kurz gesagt, es gibt irgendwie einen Zusammenhang zwischen Genen und Blutgruppe und Darmbakterien.
Okay, aber die Gene, also die Blutgruppe beeinflusst nicht die Darmbakterien, sondern die Gene beeinflussen beides und wir können dann quasi schließen von, der hat die und die Blutgruppen, ich zähle die jetzt mal nicht auf, der hat wahrscheinlich diese Vor- oder Nachteile mit seiner Darmflora.
Das ist ja erstmal ganz langweilig. Spannend wird es deswegen, weil man nennt diese Eigenart der Blutgruppenträger A oder B oder AB, um es korrekt zu sagen. Man spricht vom
Entschuldigung, ich habe gerade den Mittelteil nicht verstanden.
Genau, man spricht vom Sekretorenstatus. Und der wiederum, das ist interessant, wir sind in Europa zu 80% Sekretoren, haben also diese Zuckerausscheidung, was wiederum unsere Abwehrkräfte etwas schwächt. In Australien zum Beispiel, bei den Ureinwohnern sind es 100%. Und in Südindien sind 22%. Das ist schon hochinteressant, dass sich auch in der Gegenwart, wo wir uns ja genetisch massiv vermischen, wo, dass es diese riesigen Unterschiede nach wie vor und immer noch gibt. In allen Bereichen des Gens.
Also, unserer Gene. Das wird sicherlich noch ganz viel Erkenntnisse die nächsten Jahre bringen. Wir werden dann auch darüber nochmal sprechen, Herr Dr. Heyer. Verabreden Sie bitte einfach einen Termin mit unserer Sekretorin.
Welchen Einfluss unsere Blutgruppe auf unsere Darmbakterien hat, das besprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Ein heimlicher Aber-Fan. Vielen Dank.
A, B, 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 A, A, B.
Ein bekennender Aber-Fan.
Entschuldigung, mein Fehler. Schönen Sonntag dir. Ciao.
Ciao.
11:12 Uhr, Sie haben 2:01. Thema heute Vormittag ist Gruppe.
Richtig. Und wir haben vorhin über Gruppenzwang gesprochen und darüber, wie gefährlich das sein kann. Ich habe schon gesagt, wenn der Gruppenzwang mich zu Dingen gebracht hat, die scheiße waren, dann habe ich die vielleicht einmal gemacht, manchmal auch nicht und habe einfach die Gruppe gewechselt. Wie war das denn bei dir? Ich glaube, du warst ja immer eher der Gruppenchef, oder?
Nee, gar nicht so sehr. Aber ich war immer der Gruppenbremser.
Der Gruppenbremser?
Ja, also bei mir war es so, ich weiß nicht, wie mein alter Herr das damals hingekriegt hat, aber mir war es immer sehr wichtig, dass er stolz auf mich ist und dass er sich keine zu großen Sorgen um mich macht. Das heißt, ich habe auch in Teenager-Zeiten, wo ich definitiv der coolste, krasseste und überhaupt härteste war.
Natürlich.
Ist doch klar.
Ja,
auch nicht so viel Mist gebaut und habe immer auch über die Konsequenzen nachgedacht. Das heißt, ich war also ganz oft auch in so echten Rabaukengruppen derjenige, der gesagt hat, pass auf Leute, bis hierhin gehe ich mit, da bin ich nicht dabei, das ist mir zu krass, weil das ist mir nicht wert. Das birgte ein Risiko, nämlich zu sagen, der ist ja voll der Schwitzer oder Hemmung, hieß es ja damals, Hemmung.
Ja, das wollte ich gerade sagen, Hemmung. Da kannst du ja dein Standing in der Gruppe theoretisch verlieren.
Aber ich habe das mit so einer Überzeugung und so einem Werf gemacht, dass witzigerweise eher andere gesagt haben, er hast recht, ja, okay, ja, machen wir lieber nicht. Mhm. So. Und insofern, aber das war natürlich irgendwie ein gewisses Risiko, aber dieses Gefühl.
Sag mal ein paar Sachen, die du nicht gemacht hast. S-Bahn surfen?
Ja, nicht.
Ja. Aber war auch Thema?
Ja, natürlich.
Ja.
Mhm. Irgendwelche Sachen beschmieren nicht, irgendwelche krassen Drogensachen nicht.
Klauen?
Klauen war nie wirklich Thema.
Okay.
So.
Mhm. Schutzgeld der Person.
Das haben wir schon gemacht. Das
ja, war klar. Safe.
Irgendwie musst du über die Runden kommen.
Das ist richtig.
Nee, aber so eine Sachen. Und ich war halt auch immer der, wenn es darum ging, irgendwie, dass Einzelne irgendwie ausgegrenzt wurden oder dass auf einmal irgendwie so ungerechte Sachen passierten, wo ich immer gesagt habe, mach ich nicht mit. Bin ich nicht dabei. Dann bin ich auch euer
aber
Feind.
Aber hast du tatsächlich dafür gesorgt, dass auch die total Uncoolen bei euch mit abhängen dürfen?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Da hätte ich kommen können?
Ja.
Oh Mann, hätte ich das mal damals gewusst, ey.
Also, weil, weißt du, der Witz ist ja, und das ist ja ganz oft so, die wirklich total Uncoolen, die sind ja gar nicht wirklich total uncool. Da gab es ja nur an irgendeiner Stelle mal ein Problem, wo irgendeiner behauptet hat, der ist total uncool und derjenige hatte nie wieder die Chance zu beweisen, dass er eigentlich ein geiler Typ ist. So. Und das ging also oft. So, ich war auch, Mann, ich hatte
Sven
damals
Oswald,
schon...
Moderator, Philosoph und Sozialarbeiter.
Danke. Ich hatte mit 14 ja schon eine feste Freundin. So, und dann habe ich natürlich bei den Kellerschulpartys auch mit den Mädels getanzt, mit denen kein anderer tanzen wollte oder getanzt hat, weil es halt nicht die drei heißen Beliebten waren und so. Und das so, und das war doch trotzdem eine coole Zeit.
Ich nominiere Sven Oswald für bester Mensch des
Universums. Nachträglich, Alter.
Nachträglich möchte ich dich nachnominieren. Vielleicht bringt es dir ja was.
Also pass auf, natürlich habe ich auch Mist gemacht, Fehler gemacht und Blödsinn. Aber eben immer so, dass die Konsequenzen für alle Beteiligten nicht irgendwie letal oder unwiederbringbar oder auch so waren, dass es irgendwelche Einträge in irgendwelche polizeilichen Führungszeugnisse gibt.
Und jetzt wissen Sie auch, wie ich zum Radio gekommen bin. Alle haben gesagt, der ist uncool, der darf nicht moderieren. Und Sven hat gesagt, nee, so uncool ist der gar nicht. Ihr werdet sehen, der wird sich schon noch als cool entpuppen. Und er wartet auch immer noch drauf.
Vielleicht nach diesem Song, The Cardigans, Sick and Tired.
Ich glaub's nicht.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Diejenigen unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die auch in den vergangenen Jahren regelmäßig Radio 1 gehört haben, werden wahrscheinlich schon von der Randgruppen-Kombo gehört haben. Das ist ein musikalisches Projekt des Landestheaters Tübingen zu Ehren des Liedermachers Gerhard Gundermann. Über die Geschichte des Projekts und die aktuelle Tour sprechen wir jetzt mit dem Chef des Buschfunk Musikverlags, Klaus Koch. Schönen guten Morgen, Klaus.
Hallo, Klaus.
Einen schönen guten Morgen.
Klaus, wie ist denn diese Randgruppen-Kombo, erstmal grandioser Name, überhaupt entstanden?
Sagt man jetzt Randgruppen-Kombo, vor 20 Jahren, 22 Jahren, hätte man vielleicht gedacht, was soll's? Randgruppen-Kombo, etwas seltsam. Wie ist sie entstanden? Immer aus einer Kombination, glaube ich, von zufälligen Ereignissen und bestimmten Notwendigkeiten. Irgendwann kam der Chef des Kinder- und Jugendtheaters in Tübingen zu einer Kassette mit einem Mitschnitt von einem RBB-Sender. Ich weiß es nicht mehr, welcher es war.
Sind alle gut, brauchen wir gar nicht, ist also egal. Alle gut, ja, genau.
Also von einem guten, von einem der vielen guten RBB-Sender an eine Kassette eines Porträts über Gerhard Gundermann. Und er fuhr Autobahn und hörte die Songs und ja, so geht die Sage.
Oh, diese
ganze Geschichte. Und war irgendwie tief begeistert. Und zwar so begeistert, dass er sein komplettes Kinder- und Jugendtheater praktisch in die Pflicht genommen hat und allen die Kassette gegeben hat und gesagt, hört euch das mal an, lasst uns da mal irgendwie sowas wie ein Musikprojekt machen.
Gundermann, so Überzeugungsarbeit hat der Mann geleistet. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, super.
Im tiefen Südwesten.
Ja, toll. Das ist ja das Problem, glaube ich, dass viele Wessis mit Gundermann noch viel zu wenig in Berührung gekommen sind. Und das hat sich dann auch durch die Randgruppen-Kombo geändert. Du hast gerade gesagt, damals fanden den Namen wahrscheinlich viele seltsam. Weißt du, wie es zu diesem Namen kommt, den wir hier sehr feiern?
Ja, es gibt ein Interview mit Gundermann, so Mitte der 90er Jahre, in dem er, vielleicht nicht ganz korrekt, sagt, wir sind eine Randgruppe und sollten wir das nicht mehr sein, haben wir etwas falsch gemacht. Mhm. Und darauf gründete sich im Grunde genommen die Idee, die Band Randgruppen-Kombo zu nennen.
Okay, schön. Jetzt hatte Gundermann ja immer schon so eine eingeschworene Fangemeinde. Wie hat denn diese Fangemeinde auf die Randgruppen-Kombo reagiert?
Mit Tomaten.
Okay.
Und zwar der Güteklasse 3.
Okay, verstehe. Und jetzt gibt es die Randgruppen-Kombo aber immer noch. Hat sich dieses Verhältnis über die Jahre geändert? Habt ihr Polizeischutz oder was ist da passiert?
Nein, das ist, also erstmal muss man ja sagen, wenn die Band in Berlin gespielt hat, dann hat man gleichzeitig ein bisschen mittlerweile eine Geschichte der Konzertorte. Das fing nämlich an im Tränenpalast, gegenüber die Museumsinsel, von Radio 1 damals präsentiert, 2002. Da kamen schon 2000 Leute. Mhm. Beim ersten Mal, wie gesagt, und dann schon nur nicht mit Wimpeln und Fahnen als Begrüßung, aber nicht mehr mit Tomaten. Mhm. Und dann ging es weiter über das BKA Luftschloss am Palast der Republik, über die Columbia Fritz hin zum Postbahnhof. Und im Postbahnhof spielten dann die Band oft 3 Tage hintereinander. Mittlerweile sind wir in dem wunderschönen Festsaal Kreuzberg.
Super. Und gibt es denn die Randgruppen-Kombo dieses Jahr auch nochmal live zu erleben? Ich meine, wir sind ja alle so, sag mal, Post-Corona, Prä-Sommerwelle irgendwie da auch erpicht drauf, mal wieder Menschen live zu sehen.
Es sind die Jubiläumskonzerte 20+2 und leider, es werden auch die Abschiedskonzerte sein. Also die Randgruppen-Kombo wird in Berlin am 28. und 29. Dezember im Festsaal Kreuzberg zum letzten Mal sich der Öffentlichkeit und der treuen Gundermann-Fangemeinde stellen.
Dann wünschen wir dabei ganz viel Spaß und Erfolg. Und für alle die sagen, ich höre ja das erste Mal von der Randgruppen-Kombo oder von Gundermann, da gibt es jetzt einiges aufzuholen. Und wer weiß, diese Randgruppen-Kombo macht Schluss, aber vielleicht gibt es ja das nächste Gundermann-Projekt von Spätberufenen, die jetzt schon zuhören. Man weiß es nie. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Chef des Buschfunk-Verlags, Klaus Koch. Herzlichen Dank.
Danke, Klaus. Tschüss.
Wir danken auch. Tschüss. Tschüss.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Gruppe spielen wir mit René. Hallo René.
Schönen guten Morgen.
Und mit Claudius. Hi Claudius.
Hi.
So, jetzt wollen wir mal mit euch Tacheles reden. Also René, mal eine Situation, wo du dich unter Gruppenzwang auf irgendetwas eingelassen hast, was du bereut hast.
Boah. Kennt ihr den Begriff Verdrängung?
Ja. Ach, das war bei dir durch Gruppenzwang. Erzähl doch mal.
Gruppenzwang, Gruppenzwang. Also zählt Schulzeit unter Gruppenzwang?
Ja, unter Umständen würde ich sagen,
hingehen oder nicht hingehen, was meinst du?
Also auch das zählt, ja, auch da habe ich Blödsinn gemacht, genau wie ihr von gehört habt, aber Nee, ich sag nichts.
Aber seit der Schulzeit hat er nicht mehr viel gemacht, deswegen konnte er auch nichts mehr falsch machen. Ist klar. Claudius, wie ist es bei dir? Hast du eine Erinnerung, wo du sagst, da habe ich was gemacht, alle haben mich überredet, nicht zu trinken und es war ein langweiliger Abend oder sowas ähnliches, was man dann bereut?
Oh, jede Menge. Welche wollt ihr hören?
Die schönste natürlich.
Ja, bei mir ist es leider nicht so wie bei Sven war es vorhin. Ne?
Ja, genau.
Er war da irgendwie immer der Anständige und der Brave und der Überlegte. Nee, das habe ich so nicht hingekriegt. Also wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich es anders machen, sag ich mal so.
Okay, irgendwelche langbleibenden Narbenverletzungen, Einträge in irgendwelchen Polizeiakten durch so ein
Gefängnisaufenthalte?
Wie viel jetzt davon?
Okay, einiges. Also Leichen pflastern seinen
also
Weg.
Also das Schöne ist, das Schöne ist, bei der siebten Frage kann man viel falsch machen, aber man kann eigentlich man kann nichts tun, wofür man Ärger bekommt, ne, würde ich sagen.
Nein,
ja, insofern.
Das macht richtig Spaß.
Genau. Und so geht's.
Ja, genau. Claudius, du wirst gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Tut er dies richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist der andere dran. Dann geht's häufig eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere ab und geht ins House of Tales Edge a Badge. Claudius, wer fängt an? René oder du?
Ich fange an.
Gut.
Claudius, die Gruppe der Fünf, eine Gruppe russischer Komponisten, wurde auch das mächtige Häuflein genannt. Ja oder nein?
Nö.
Doch. Das heißt, du kannst jetzt in Zukunft, wenn es mal länger dauert, auf der Toilette, kommst du einfach raus und sagst Gruppe der Fünf. Und niemand wird ahnen, was du da gerade kodiert hast. So, René ist dran. René, unter einer Gruppe des Periodensystems versteht man jede Zeile des Periodensystems, ja oder nein?
Ich hätte jetzt gesagt Spalte, aber...
Also du würdest Nein sagen?
Nein.
Da hättest du recht. Und mit Spalte hättest du auch noch. Also das ist ja sogar Wissen. René, wir sind sehr beeindruckt. Du bist weiter dran.
Drei.
Gruppenbild mit Dame ist ein Werk von Albrecht Dürer. Ja oder nein, René?
Nein.
Nein, sagst du? Aber weißt du denn, was
ist... Warte. Nein sagst du oder nein fragst du?
Nein. Aber weißt du denn in diesem Fall auch oder war das geraten?
Ich habe das mit einem anderen Namen in Verbindung, aber da endet es.
Aber den Namen sagst du jetzt nicht, weil du denkst, es könnte der falsche Name sein. Und dann
ist auch Datenschutz.
Und dann hättest du Heinrich Böll gesagt und vielleicht wäre es falsch. Das wäre aber richtig gewesen. Du bist weiter dran, René.
Vier.
René, der Gruppentanz Sirtaki ist ein traditioneller griechischer Volkstanz, ja oder nein?
Ich denke, der ist erst bei dem Film mit dem Links.
René, du bist du bist ein Universalgelehrter, hast aber ein Problem mit Namen. Der Film heißt ja, Alexis ja. Sorbas.
Genau.
Und du bist weiter dran.
Aber hier ist das mit dem Film, Judith.
Ja.
Ich hätte gerne einmal das Taki mit Tzatziki. So, René, ein Gruppenhorchgerät ist eine DDR-Abhöranlage aus den 60er Jahren, ja oder nein?
Ein was bitte?
Ein Gruppenhorchgerät.
Ich verstehe kein Wort.
Gruppenhorchgerät. Ja? Gruppenhorchgerät ist eine DDR-Abhöranlage aus den 60er Jahren. Ja oder nein?
Ich sag mal nein.
Ich sage mal, es ist eine Art Unterwassermikrofon in U-Booten. Insofern ist nein völlig richtig. Du bist weiter dran.
Vorne links 15, hinten rechts 30. Jawohl,
genau. So, René. Gruppenoperation ist ein Begriff aus der Medizin. Ja oder nein?
Das war wieder nein.
Was ist denn da los bei euch?
Du kannst doch nicht mehrmals Nein sagen und Recht haben. Das ist ein Begriff aus der Mathematik. So, René, du kriegst jetzt...
Die siebte Frage.
Jetzt wird's spannend.
Ja, Claudius, bist du noch da, um im Zweifel den Gewinn entgegenzunehmen? Okay, alles klar. So, René.
Also, quasi kommissarisch.
Gruppe B war der Name des Vorgängers der Berliner Band Seed, ja oder nein?
Da kenne ich ein Feeling B, aber kenne... Gruppe B. Nein, würde ich wieder Nein sagen.
Na, ich kenne noch einen Plan B und so.
Ich kenne auch einen B-Plan, aber das hat hier mit
du hast,
nichts.
Du hast Nein gesagt, also René.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Gruppe B ist ein Begriff aus dem Motorsport, wie man hört.
Also an der Stelle, Claudius, pass auf, es ist kein Problem. Du kannst nächste Woche wieder anrufen, aber nicht rausgehen, Scheiße bauen und nachher bereuen.
Nee, das mache ich nicht mehr. Gut. Bereuen sowieso nicht.
Ich bereue das doch nicht. Nein, also Spaß beiseite. Claudius, vielen Dank. Gerne wieder versuchen. René, gut gemacht. Viel gewusst, gut geraten, alles richtig gemacht. Du gehst ins House of Tales. Checkpoint Charlie mit bis zu 4 Begleitpersonen deiner Wahl. Da hast du eine Stunde Zeit, dich rauszuoperieren. Also so wie ich dich einschätze, bist du noch eine Viertelstunde draußen und hast Zeit für ein Eis.
Und wenn ihr das richtig macht, dürft ihr hinterher zusammen mit Alexis Sorbas zur Musik von Seed auf der Straße Sirtaki tanzen.
Ja. Bleib schön dran, damit ich dir erklären kann, wie du genau an deinen Gewinn kommst. Und alle anderen, die es interessiert, gerne mal nachgucken. houseoftales.de, da gibt es die ganzen Escape Rooms. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke, danke.
Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Teil der Gruppe.
Ich möchte nicht Teil der Gruppe sein, denn ich bin ganz besonders. Zum Beispiel sind mal alle hier, dann bin ich klar woanders. Und falls man das nicht merkt, was ich hier wirklich frei raus sage, ich habe auch eine ganz eigene Sprache.
Tage. Diese und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.